Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Ihr hört die Sportshow auf meinsportradio.de. Futsal ist jetzt unser Thema und wir schauen zurück auf die EM-Qualifikationsvorrunde mit der deutschen Mannschaft, die sich ja am Wochenende dann nicht qualifiziert hat für die Hauptrunde der UEFA-Futsal-Europameisterschaftsqualifikationsrunde. Nur Dritter geworden, in Anführungsstrichen nur, nachdem man ja das Auftaktspiel gegen Armenien klar verloren hatte. Aber eine Leistungssteigerung am Wochenende haben wir trotzdem gesehen. Ein 3:3 gegen den Gastgeber und dann noch ein 5:4-Sieg gegen Estland sprang am Ende für die deutsche Mannschaft raus. Der erste Pflichtspielsieg auch dann eingefahren für die deutsche Mannschaft. Wir blicken mal zurück mit unserem Kollegen Heinz-Peter Effing von futsalgermany.de. Hallo Heinz-Peter.
Guten Morgen, Malte.
Ja, Leistungssteigerung am Wochenende. Erst diese tolle Aufholjagd am Samstag und dann eben dieser knappe Sieg am Sonntag. Wie fällt dein Fazit denn zu den beiden Spielen aus?
Ja, wenn ich auf das Spiel gegen Lettland blicke, dann muss ich ganz klar sagen, in der ersten Halbzeit muss man froh und dankbar sein, dass es nur 3:0 für Lettland stand. Es hätte durchaus auch 7:1 für Lettland stehen können. Also das war mit Abstand die schlechteste Halbzeit, die deutsche Mannschaft gespielt hat. Aber nicht unbedingt nur schlecht von der deutschen Mannschaft, sondern die Letten haben es auch sehr gut gemacht. Da konnte man sehen, was in der Mannschaft steckt, dass da eine gewisse Professionalisierung in der Mannschaft oder im Futsal in Lettland steckt. Waren ja auch, glaube ich, 8 Spieler von Nikas Riga dabei. Und die haben in der ersten Halbzeit sehr hoch gestanden, haben den Deutschen das Leben schwer gemacht. Die Deutschen haben ein bisschen Pech gehabt mit 2 unglücklichen Eigentoren. Passiert ja auch nicht alle Tage ein Eigentor. Im Futsal sicherlich schon mal schneller als im Fußball. Aber trotzdem 2 und vor allen Dingen das 3:0, wo Wiegels den Ball klären will. Und dann schießt da Elesi an und von da an trudelt der Ball dann ins Netz. Und auch Meier klärt oder will eigentlich klären mit einer Grätsche, klärt auch vor dem Letten, aber klärt dann ins eigene Tor. Da war ein bisschen Pech dabei. Trotz allem waren die Letten in der ersten Halbzeit haushoch überlegen. Also da hätte es, wie ich gerade schon sagte, auch deutlicher für die Letten stehen können. Aber in der zweiten Halbzeit haben die Deutschen das einfach besser gemacht. Sie haben stabiler gestanden. Sie haben sind vorne mehr draufgegangen, haben die Räume vorne zugemacht. Die Letten kamen nicht mehr so in den Spielaufbau, kamen auch selber nicht mehr ins Pressing. Und ohne dabei aber auch richtig gefährlich zu werden. Also im Grunde genommen war das Spiel bis Mitte der zweiten Halbzeit immer noch in den Händen der Letten, auch wenn die deutsche Mannschaft besser gestanden hat. Auch Söser, der dann im Laufe dieses Spiels auch mehr Spielzeit bekommen hat, hat einen sehr guten Eindruck auf mich hinterlassen, die Giorgio übrigens auch. Klemser hat ein bisschen Pech gehabt, nicht nur in diesem Spiel, er trifft einfach die Bude nicht, hat bisher noch kein Tor für Deutschland gemacht, also Nils Klems meine ich damit. Er eigentlich auch ein sehr torgefährlicher Spieler ist, weiterhin ein sehr wichtiger Spieler, aber er hat ein bisschen Pech gehabt. Ich denke, es dauert nicht mehr lange, dann macht er auch sein erstes Tor für die deutsche Nationalmannschaft. Ja, sie standen besser in der zweiten Halbzeit und haben dann kurz vor Schluss oder 5 oder 6 Minuten vor Schluss dann den Torwart rausgenommen und haben in Überzahl agiert und das haben sie viel, viel besser gemacht als gegen Armenien, beziehungsweise die Letten. Die Letten haben es viel schlechter gemacht als die Armenier. Damit sind die Letten nämlich überhaupt nicht klargekommen. Dann stand es auf einmal 3:1. Dann gab es einen super Angriff, den schließt Söser zum 3:2 ab, auch mit Flying. Und in der Phase hatten die Letten auch noch 1-2 Chancen, das Ergebnis wieder auf 4 Tore zu stellen, aber die haben sie nicht genutzt. Und in der ersten Hälfte der zweiten Halbzeit haben sie einfach zu wenig fürs Spiel getan, die Letten, haben sie nur verwaltet. Ja, und am Ende kam dann die Quittung, dann wurden 3:3 raus. Und das war dann auch verdient aufgrund der tatsächlich letzten 5-6 Minuten in Überzahl mit Flying.
Die EM-Qualifikationschance oder sich zu qualifizieren für die Hauptrunde war damit allerdings dann schon perdu. Aber die deutsche Mannschaft, die hat was gelernt. Die hat aus Erfahrung natürlich gelernt und dazu gelegt und das dann auch umgesetzt im letzten Spiel beim 5:4 gegen die Esten, oder?
Ja, absolut. Da haben sie wirklich einen sehr reifen Eindruck hinterlassen. Sie haben auch wieder hoch gestanden. Also jedes Mal, wenn Deutschland Pressing gespielt hat oder mit Flying gespielt hat, mit ein paar Ausnahmen gegen Armenien vielleicht, haben sie ein sehr gutes Spiel gemacht und gegen Estland haben sie insgesamt vor allen Dingen in den ersten 10-12 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht, sind auch verdient in Führung gegangen, wurden taktisch immer wieder eingestellt von Kemper und Gerlach bei Timeouts und auch dann entsprechend in der Halbzeit und natürlich auch vor dem Spiel und die wechseln sich auch ab, die beiden Co-Trainer. Da hat sicherlich der ein oder der jeweils andere dann eine entsprechende Idee einzubringen, die den Deutschen oder der deutschen Mannschaft absolut geholfen hat. Die Giorgio hat wieder einen guten Eindruck hinterlassen und die deutsche Mannschaft insgesamt. Selani hat von Anfang an im Tor gespielt. Ich möchte damit nicht sagen, dass es an Wiegels gelegen hat, dass man womöglich gegen Armenien verloren hat oder gegen Lettland in der ersten Halbzeit mit 3:0 hinten lag. Er hat vielleicht nicht das glücklichste Turnier gehabt, Wiegels, aber er hat auch nicht schlecht gehalten. er hat einfach ein bisschen Pech gehabt und mit Celani kam vielleicht ein bisschen mehr Ruhe rein. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass es stabiler lief. Ja, und gegen Estland, gegen eine Mannschaft, die aus vielen Ex-Fußballprofis besteht, unter anderem auch unser Interviewpartner Christian Papsi, haben sie einen guten Job gemacht, sind dann aber gegen Ende der ersten Halbzeit ein bisschen eingebrochen, für mich völlig unerklärlich. Die Nummer 9, Schulikin, hat dann, ich glaube, alle drei Tore erzielt, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, und dann ging es dann nach einer 3-0-Führung mit 3-3 in die Halbzeit, war für mich ein bisschen unerwartet. Aber, und das muss man der Mannschaft, oder das kann man der Mannschaft absolut nicht absprechen, mit Wille, mit Einsatz, mit Leidenschaft, mit einer richtig guten Mentalität haben sie sich dagegen gewehrt, wie auch in den Spielen zuvor, sind wieder mit 5-3 in Führung gegangen, haben dann zwar noch das 5-4 bekommen, aber haben das Ding, haben sich am Ende diesen einen Sieg in dieser Gruppenphase einfach verdient, weil sie immer an sich geglaubt haben und auch in Spielen, in denen sie ja teilweise hoffnungslos unterlegen waren, wie in der ersten Halbzeit gegen Lettland, hat die Mentalität die deutsche Mannschaft einfach und auch der Mut, der dazugehört, die deutsche Mannschaft aus dieser Situation gebracht. Und und insofern muss man sagen, eine respektable Leistung. 4 Punkte geholt, den ersten Pflichtspielsieg eingefahren und dann auch noch eine Serie durchbrochen, weil in den ersten 4 Länderspielen gab es ja entweder ein 5-3, ein 3-5 oder zweimal ein 3-3. Jetzt gab es einen 5-4-Sieg. Also von daher kann man nur der deutschen Mannschaft Respekt zollen und sagen und das so bewerten, dass es einfach eine gute Leistung war, auch wenn das die Zielformulierung vorher vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen war. Wir wollen in die nächste Runde, beziehungsweise wir wollen eigentlich sogar zur EM. Davon sind wir noch ein ganzes Stück entfernt.
Man muss sich hohe Ziele setzen. Entfernt davon sind wir, genau. Lettland ist der Tabellenführer, beziehungsweise hat sich die Gruppe gesichert, ist damit auch in der Qualifikationshauptrunde dabei. Armenien muss zuschauen, genau wie die deutsche Mannschaft. Ja, wie geht's denn weiter mit der deutschen Mannschaft jetzt? Paul Schomann, wir haben ja neulich schon mal drüber berichtet, der Bundestrainer, wird wohl aufholen. Wie ist da der aktuelle Stand? Sein Vertrag wurde ja aus Altersgründen, er hatte die Altersgrenze erreicht, also von daher ist er eigentlich bald im Rentenalter, aber ist als Honorartrainer derzeit noch weiter beschäftigt. Wie sieht es da weiter aus? Gibt es Nachfolger oder wird er möglicherweise noch weiter das Amt innehaben?
Also über gesicherte Informationen verfüge ich da nicht. Ich gehe davon aus, dass der DFB jetzt einen neuen Trainer verpflichtet, der hauptamtlich dann eben die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in den kommenden Jahren betreuen soll. Möglicherweise auch jemanden aus dem Ausland. Ich denke, dass Paul Schomann jetzt eine sehr gute Gelegenheit hat, seine gute Arbeit, die er zusammen mit Gerlach und Kemper geleistet hat, in andere Hände zu geben. Wie du ja schon richtigerweise sagst, die Altersgrenze hat er erreicht. Er ist auch auf Honorarbasis weiter beschäftigt. Ich denke, genau jetzt ist auch der Punkt, wo man sagen kann, ja, wir gehen diesen Schritt. Vielen Dank, Paul Schomann, für deine Arbeit. Und er geht jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand und wir suchen uns einen anderen hauptamtlichen Trainer, der vielleicht ein Stück weit noch mehr Expertise und auch Erfahrung aus seiner Tätigkeit als Futsaltrainer mitbringt, weil dann sollte man sich jemanden suchen, der wirklich schon auf ja möglicherweise ein Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnte Futsalerfahrung zurückblicken kann. Das hilft sicherlich der nötigen zunehmenden Professionalisierung im deutschen Futsal. Und man darf auch nicht vergessen, die nächsten Pflichtspiele, die stehen erst frühestens in 2 Jahren wieder an, nämlich wenn die nächste EM-Qualifikation gespielt wird. Vorher gibt's nur Freundschaftsspiele und die sind bei reinen Amateurstrukturen immer viel schwieriger zu organisieren als Pflichtspiele, weil man muss die Mannschaft ja auch zusammenbringen, die studieren, die Jungs, die gehen arbeiten, selbst die Trainer machen es ja nicht hauptberuflich, wenn ich an Gerlach und Kemper denke, einzig Paul Schomann. Und deswegen ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu sagen, okay, wir stellen uns in dieser Hinsicht jetzt neu auf, wir haben die Basis im Grunde genommen bereitet, gelegt, für eine gute Zukunft, aber jetzt muss einfach noch mehr Professionalisierung rein, es muss noch mehr Geld rein, wir wiederholen uns da, Malte, aber es geht meiner Meinung nach nicht anders.
Nee, da hast du absolut recht, also es muss sich was tun und es tut sich ja auf dem Platz was, aber da muss jetzt natürlich dann auch entsprechend die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass das dann auch entsprechend so weiter wachsen kann, wie es bisher gewachsen ist, denn das Potenzial, das haben wir gesehen, das ist da und das ist auch im deutschen Futsal da, das haben wir auch an den Hamburg Panthers in dieser Saison gesehen, die sich ja dann auch für die UEFA Cup Hauptrunde qualifiziert haben und damit auch ein gewaltiges Ausrufezeichen gesetzt haben und wir hoffen natürlich, dass dieser Schub dann irgendwie davon sich dann auch ja letztlich bis in die Verbandsspitze weiter bewegen wird.
Ja, das ist absolut notwendig. Also das sehe ich ganz genauso. Auf dem Platz haben die Jungs alles dafür getan, dass man Futsal wahrnimmt. Sport 1 hat wieder 2 Spiele live gezeigt und gestern auch im Livestream. Also da muss ich ganz klar sagen, die Jungs haben wirklich alles dafür getan. Auch das Trainerteam, was ja, wie gerade schon gesagt, eigentlich auch auf amateurhaften Strukturen beruht, hat alles dafür getan. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo man sagen muss, jetzt muss aus der anderen Richtung was kommen, weil sonst wird man nie die Schritte gehen können, die man gehen möchte. Nämlich man möchte ja irgendwann zu den Top 20, am liebsten zu den Top 10 Nationen gehören. Das ist sogar eigens formuliert vom DFB vor einigen Jahren schon mal. Und der Weg ist sehr, sehr steinig. Da geht's nur mit einem Höchstmaß an Professionalisierung. Die Möglichkeiten hat Deutschland allemal. Die Spieler sind auch da und man sieht ja, sie können ja schon mithalten auf diesem Niveau. Sie kommen ja quasi aus dem Nichts. Eine deutsche Nationalmannschaft gibt's jetzt seit einem Jahr. Und Estland spielt schon seit 4, 5 Jahren Futsal mit einer Nationalmannschaft oder auch England, gegen die man nicht verloren hat, die man einmal geschlagen hat und einmal unentschieden gespielt hat. Die haben schon seit 10 Jahren eine Nationalmannschaft. Also man kann schon mithalten auf einem gewissen Niveau. Aber um wirklich die Weltspitze oder die Spitze in Europa zu erreichen, da bedarf es doch noch einiger massiver Schritte. Und ja, und das geht nur mit Geld. Das ist leider
das
so.
Das ist so, ja. Das ist so. Wir schauen nochmal auf die anderen Gruppen, die auch gespielt haben und wo auch die Gruppensieger schon feststehen. Zum Beispiel in der Gruppe A, da hat sich Georgien gegen die Schweiz, Israel und Schottland durchgesetzt.
Ja, da lief so, wie wir es erwartet haben. Georgien hat sich am Ende durchgesetzt, auch relativ glatt gegen die Schweiz mit 6-3 im entscheidenden Spiel gewonnen. Die Schotten haben Lehrgeld gezahlt und die Israelis haben aus ihren Möglichkeiten das Beste herausgeholt. Also von daher eine erwartete Gruppe.
Gruppe B, da hat sich Moldawien durchgesetzt gegen Wales, Griechenland und San Marino und das auch sehr deutlich mit glatten 3 Siegen.
Ja, in der Tat. Ich hatte gedacht, es wird enger werden zwischen Moldawien und Griechenland, aber am Ende war es dann so, dass Moldawien die stärkste Mannschaft, mit Abstand die stärkste Mannschaft in der Gruppe war, mit 9 Punkten und 16-1 Toren. Wales hat mich überrascht. Die haben einen Achtungserfolg erzielt, sind Zweiter geworden in der Gruppe. Diesen zweiten Platz haben sie sich durch ein 2-2 gegen Griechenland im abschließenden Spiel gestern Abend in Hereford in England erkämpft. Sie haben das Tor in der 40. Minute zum Ausgleich gemacht. Respekt vor Wales, Griechenland dann mit 4 Punkten Dritter geworden und San Marino abgeschlagen, 0 Punkte, 3-17 Tore.
In der Gruppe D, da sind die Engländer, die du angesprochen hast, haben sich nicht qualifiziert. Die haben am Ende Platz 2 belegt, hinter Albanien, vor Bulgarien und Malta.
Ja, in der Gruppe hat mich Albanien, die ich ja letzte Woche auch gerne Malta genannt habe, sehr überrascht, dass sie wirklich so deutlich diese Gruppe gewinnen. Sie haben sich im letzten Gruppenspiel gegen Malta noch ein bisschen schwer getan, aber sie hätten ja durchaus auch verlieren können, aber sie haben das Ding dann tatsächlich 3-2 gewonnen. Selbst eine Niederlage hätte ihnen nicht mehr wehgetan, weil sie im direkten Vergleich sowohl Bulgarien als auch England klar geschlagen hatten. Ja, und die Engländer sind Zweiter geworden. Ich hatte sie vor der Gruppe tatsächlich auch etwas hinter den Bulgaren gesehen, weil sie eine neue Phase der Entwicklung in Sachen Futsal durchmachen. Neuer Trainer, noch nicht so lange dabei, viele neue Spieler, die neue Erfahrungen sammeln müssen. Aber die Engländer, ich habe auch viel gelesen in den sozialen Medien, waren durchaus zufrieden. Sie haben ein schlechtes Spiel gemacht gegen Albanien. Die Albaner aber auch sehr stark gewesen, wurde dann auch eben in diesen Nachrichten getwittert oder per Facebook verbreitet. Also von daher waren sie nicht unzufrieden mit ihrer Leistung. Ich denke, die Bulgaren werden sehr unzufrieden sein. Die haben nur ein Spiel gewonnen vor heimischem Publikum, haben im Grunde genommen keine Chance gehabt. Ja, und Albanien wird glücklich sein, sich für die Hauptrunde qualifiziert zu haben.
In der Gruppe E mit Zypern, Dänemark, Kosovo und Norwegen, da wird erst noch gespielt. Die steigen erst in dieser Woche ein in ihre Qualifikationsspiele. In der Gruppe F und Gruppe G, den beiden Dreiergruppen, da ist allerdings dann schon die Entscheidung gefallen. Frankreich in der Gruppe F weiter und in der Gruppe G setzt sich Montenegro durch, die Franzosen gegen Litauen und Andorra und die Montenegriner gegen Schweden und Gibraltar.
Ja, genau, so sieht's aus. Die Franzosen auf Rang 37 der Weltrangliste platziert auch die bestplatzierteste Mannschaft in diesen Qualifikationsgruppen überhaupt, sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden, haben Andorra 5-0 geschlagen und Litauen letztlich mit 3-1. Die Litauer haben den Franzosen das Leben schwer gemacht. Es stand lange 1-1, aber am Ende hat sich die höhere Qualität und die größere Erfahrung in Sachen Futsal durchgesetzt. Ja, und Montenegro hat 2 deutliche Siege eingefahren, 8-1 und 11-4 dann gegen die Schweden. Hatte ich in dieser Höhe so nicht erwartet. Aber nun gut, sie haben 6 Punkte, sie sind durch mit 19-5 Toren. Heute spielt noch Schweden gegen Gibraltar. Da geht's um nichts mehr. Und wie du schon richtigerweise sagst, Gruppe E, die fangen auch erst heute an. Da spielt dann Norwegen gegen Kosovo und Zypern gegen Dänemark. Und ja, die Gruppe wird dann im Laufe dieser Woche zu Ende gespielt.
Und da werden wir euch natürlich auch über den Ausgang informieren. Futsal hier bei uns bei meinsportradio.de. Eine große Nummer. Und Heinz-Peter Effing, ein gern gesehener Gast für heute. Vielen Dank.
Ich danke dir, Malte.
Wir wollen deine Meinung. Die große Hörerumfrage 2017 in Kooperation mit der IST Hochschule für Management.
Hallo, hier ist Thomas Wischniewski von Nur Golf. Aktuell machen wir eine große Hörerumfrage auf meinsportradio.de, um zu erfahren, was du von uns denkst, was du dir wünschst oder was wir noch besser machen können. Bitte nimm dir die 5 Minuten und fülle unseren Fragebogen aus. Es tut auch nicht weh, ich verspreche es. Du findest ihn auf unserer Website, auf Facebook und bei Twitter. Vielen Dank.
Wann hast du das erste Mal von uns gehört? Welche ist deine Lieblingssendung? Und was wünschst du dir für 2017? Deine Meinung zählt. Mach jetzt mit und gewinne einen 50-Euro-Gutschein für Amazon. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.